weil meine Körperhaltung einen unglaublichen Einfluss auf meine Psyche hat. Und wenn ich mich in eine Körperhaltung begebe, die mich klein macht, und das ist dieses zusammengekauerte Sitzen, ja, wenn ich mein Handy schaue und zusammengekauert sitze, ist das eine Körperhaltung, die sehr vergleichbar ist mit einer, wenn es mir schlecht geht. Ja, ich habe Bauchschmerzen, es geht mir schlecht, ich sitze zusammengekauert auf einem Stuhl. Das heißt, auch in diesem Moment signalisiere ich meinem Körper, es geht dir nicht gut.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Frau Rey, und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ich habe gar nicht gezweifelt, Sie einzuladen, Frau Rey. Aber Sie haben eine unglaubliche Karriere hingelegt, sowohl im Non-Profit-Bereich wie auch im Film- und Medienbereich. Warum ausgerechnet dann ein Buch über Selbstzweifel zu schreiben oder über Zweifel überhaupt?
Hat wohl viel mit mir zu tun, ne? Sonst hätte ich das nicht gemacht. Also es hat viel mit mir zu tun, hat aber auch viel mit den Klienten und Klientinnen zu tun, mit denen ich arbeite, viel mit den Studenten und Studentinnen, mit denen ich arbeite. Aber der Ursprung liegt natürlich in mir. Also ich hatte auch immer Ängste und Zweifel, und dann ist es naheliegend, dass man plötzlich sieht, ja, das, was die Menschen, womit die Menschen zu tun haben, mit denen ich arbeite, mit dem kann ich mich eigentlich sehr gut identifizieren, weil ich kenne das eigentlich, ne?
Okay. Und Zweifel sind ja aus meiner Perspektive per se nicht schlecht, weil Zweifel bilden unser Charakter, sorgen dafür, dass wir uns weiterentwickeln. Ich glaube, die werden dann problematisch, wenn sie zur Verzweiflung führen. Wie unterscheiden Sie, welche Zweifel sind gut, welche Zweifel sind nicht gut?
Führen Zweifel dazu, dass wir uns weiterbilden? Weiß ich gar nicht. Also Zweifel, ganz ehrlich, bin ich gar nicht so mit ihnen einverstanden. Ängste, ja, Ängste können uns vor Dingen bewahren, ne? Aber Zweifel sind ja sehr oft im Kopf, und Zweifel schränken uns ein, unsere Neugierde zu entwickeln, empfinde ich, ja. Zweifel lassen uns nicht neugierig sein, sondern uns in unserer Angst behaftet sein und an uns zu zweifeln, ja. Zweifel haben so etwas Blockierendes. Und Zweifel machen ja nicht auf, um Neues zu erfahren, um bereit sein, Neues zu lernen, weil man ja durch Zweifel immer klein gehalten wird und eingeschränkt wird. Also ich empfinde, Ängste können etwas Positives sein, weil auch Ängste uns vor Dingen bewahren können. Ja, es gibt diese Ängste, die, ja, wir sind vor dem Säbelzahntiger entweder davongelaufen oder erstarrt oder haben uns in den Kampf gestürzt, was auch immer. Okay, ja, das sind berechtigte Ängste, und die kommen automatisch und die können uns manchmal auch vor Unglück bewahren. Es gibt aber auch viele Ängste, die uns auch zurückhalten und klein machen, ja. Die Angst, nicht zu genügen, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, irgendetwas von sich zu zeigen, die Angst, nicht geliebt zu werden, ja. Und Zweifel sind für mich, und diese Ängste stecken sehr im Bauch, ja, in unserem Herzen, in unserem Bauch, in unserem Körper. Und Zweifel sind für mich sehr kognitiv, ne. Das ist, für mich hab ja nicht Zweifel im Bauch, ich habe die Zweifel im Kopf, weil ich mir den Kopf zerbreche über Dinge und dann an denen anfange zu zweifeln. Und vor allem zweifeln viele Menschen an sich selber, an ihren Fähigkeiten. Und also für mich sind Zweifel immer etwas, was uns zurückhalten und uns klein machen.
Das ist eine sehr interessante Perspektive. Man arbeitet ja mit eigener Erfahrung. Das heißt, ich glaube, jedem Menschen folgen die Zweifel, entweder davor oder danach. Und so ist es bei mir auch. Ich habe die versucht, nur positiv zu primen oder zu framen, vielleicht in dem Kontext. Deswegen hatte ich nie so eine absolute Meinung zu den Zweifeln gehabt. Aber wenn man das ihnen so folgt, kann ich das nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist die Frage, zum Beispiel, wenn man außerhalb der Komfortzone ist, da geht es ja nicht immer um Angst, sondern auch um Zweifel. Also ist auch Imposter-Syndrom ist ja an sich ein schwieriges Phänomen. Aber wenn ich immer wieder Neues anfange, dann bin ich automatisch von einem Imposter-Syndrom überfallen. Weil ich muss ja zuerst lernen, dass ich tatsächlich in der Lage bin, den Erwartungen zu Genüge zu tun.
Aber ich, für mich ist es trotzdem nicht positiv belegt. Wo würden Sie es denn positiv belegen?
Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt absolut ohne Zweifel durch die Welt schreiten würde, dann wäre ich gläubig. Weil beim Glauben zweifelt man quasi nicht. Wenn ich Zweifel aufbringe, dann bin ich auch demütiger, weil ich alles ein bisschen in Frage stelle. Sonst wird das alles zu absolutistisch und selbstherrlich. Und das ist, glaube ich, okay, die einzige Frage, die davor anders beantwortet hat.
Okay, yeah, gut, ich unterscheide zwischen Selbstzweifel und Zweifel, was Glaube oder was Außendinge betrifft. Ja, und ich denke, Selbstzweifel sind für mich nicht positiv. Weil Selbstzweifel ist etwas anderes, ja. Das hat ja nichts mit, ich setze mich mit Geografie, mit Geschichte, mit Glauben, mit Kulturen, mit einer Außenwelt auseinander. Ich kann einen Glauben hinterfragen. Ich weiß jetzt nicht, ob man an ihm zweifeln muss, und man kann ihn hinterfragen, ja. Aber Selbstzweifel, da geht es ja um mein eigenes Sein. Und dieses eigene Sein permanent in Frage zu stellen, wie zum Beispiel durch das Imposter-Syndrom oder Imposter-Phänomen, wie es ja eigentlich heißen sollte, das hält uns zurück.
Ich würde sehr viel Geld geben, um nicht mehr an mir selbst zu zweifeln.
Ja, das ist klar. Darum gibt's eindeutig. Ja, das Buch.
Und deswegen habe ich mit großer Freude Ihr Buch gelesen. Ich wollte mich für mich selbst das ein wenig einordnen.
Ja.
Und ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich hatte nie das Gefühl, dass das überhaupt möglich ist, dass der innere Kritiker nicht umsonst der innere Kritiker heißt, weil er diese Zweifel permanent reinstreut. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um?
Genau.
Wie begrüße ich den inneren Kritiker?
Ja.
Und wie begrüßen Sie den?
Ja, nein. In diesem Sinne, wenn Sie das so sehen, gebe ich Ihnen durchaus recht, Herr Michailow. So kann man es auch sehen, dass das geht ja auch nicht darum, dass die komplett weg sind, sondern dass man ihnen weniger Raum gibt, ja, dass man sie erkennt, dass man sie sieht, dass man sie wahrnimmt, aber dass man sich nicht von ihnen klein machen lässt. Sie sind da, die können wir nicht eliminieren, ja, und nicht auslöschen. Und für manche Menschen sind sie vielleicht auch ein Treiber, wie Sie das gerade genannt haben, ja, es spornt mich ja auch an. Aber für viele ist es etwas, was Menschen klein macht, ja, was Menschen verunsichert. Und um das geht es.
Absolut. Das kann ich auch bestätigen, auch aus eigener Erfahrung. Und wenn Sie das Buch darüber geschrieben haben, dann hatte ich das Gefühl, sie hat damit jeden erreicht, weil jeder damit zu tun hat. Und Sie schreiben auch, dass die Glaubenssätze, auch aus der Kindheit, die quasi über unsere Identitäten drübergelegt werden, auch unter anderem die Auslöser für diese Selbstzweifel sind. Wie kann man diese Schichten der negativen Glaubenssätze langsam abtragen?
Indem man sich erstmal bewusst wird, wo sie herkommen. Ne? Also sie kommen ja meistens, sind es die Stimmen, die wir aus unserer Kindheit kennen. Ja, das hat viel mit den Eltern zu tun, obwohl Eltern generell doch meistens das Beste wollen, passiert nicht immer das Beste. Da sind wir leider, sprich als Mutter von drei Töchtern aus eigener Erfahrung, passieren uns leider auch Fehler. Wir wiederholen auch Dinge aus unserer eigenen Vergangenheit, weil wir sie nicht gelöst haben. Also zuallererst sich mal denen bewusst werden, wo sie herkommen, hat auch sehr, sehr oft mit Schule zu tun. Ne? Also so unsere Schulsysteme leider weitgehend sind ja auch noch Systeme, wo wir in Schemen gepresst worden sind. Ja, wir müssen funktionieren als Mensch, als Gesellschaft wie Soldaten. Ja, das hat ja oft wenig mit Individualität zu tun. Und von dem her liegt es sehr oft daran, dass dort diese Glaubenssätze ihren Ursprung finden. Und wenn wir die mal herauskristallisieren können und sagen können, Stimmt, ich hatte schon als Kind oft das Gefühl, XY nicht zu genügen, weil mir in der Schule immer gesagt wird, wenn du jetzt ein bist nicht gut genug, wenn du frei sprichst, du kannst das nicht, du bist nicht schnell genug, du hast eine langsame Auffassungsgabe, die anderen haben es schon verstanden, deine Schwester ist ordentlicher, was auch immer. Ja, da gibt es ja eine ganze Palette. Dann setzt sich das so, ja, und dann ruckt das immer tiefer, bis es zu unseren eigenen Glaubenssätzen werden, bis wir selbst das Gefühl haben, okay, ich bin unordentlich oder ich bin chaotisch, ja. Meine Mutter hat ja auch schon immer gesagt, ja, du vergisst alles, der Schule hat es auch immer geheißen, vergisst alles. Stimmt, ja, ich bin chaotisch. Und dass das aber auch viel angelernt ist und dass wir uns da auch dessen bewusst sein dürfen und sagen, warum denke ich heute immer noch so? Kann ich das nicht hinterfragen? Kann ich das nicht mit einem Blick von außen ansehen und einfach mal dahin fühlen und sagen, nö, das stimmt ja für mich für heute gar nicht mehr. Das mag mal, aber das ist ja heute gar nicht mehr so der Fall. Also gib mir doch den Raum und gib mir doch selbst den Raum, da ganz was anderes auszuprobieren. Ich denke, das ist, wie es ist. Ja, wir können das nicht ändern, wie das früher war. Aber es darf doch werden, was wir daraus machen. Und so dieses Gefühl, dass wir auch eine Entscheidung darüber treffen können, etwas aus dem zu machen, wie wir heute sind und nicht automatisch meinen, das übernehmen zu müssen, wie es früher war.
Frau Rey, absolut. Sie bin ja auch dabei, Viktor Frankl, der sagte ja, die letzte Freiheit, die wir haben, das ist unsere Einstellungen zu beeinflussen und festzulegen. Genau. Mein Thema damit ist nur, dass das sehr rational ist.
Ja.
Und ich glaube, sehr viele Glaubenssätze sind auf emotionaler Ebene verankert.
Ja.
Und da ist die Frage, wie ich zwar rational auffasse, dass ich vielleicht nicht mehr chaotisch bin, sondern sehr kreativ, aber wie kann ich das im Alltag tatsächlich umschreiben, weil ich brauche einen neuen Glaubenssatz. Ich kann den Glaubenssatz nicht löschen, ohne einen neuen rüberzulegen, vermute ich.
Ja, also ich finde das sehr spannend, was Sie sagen und gebe Ihnen da sehr recht. Das ist sehr, sehr, sehr vom Kopf, ne? Und wir können nicht einfach heute sagen, das war bis gestern schwarz, aber jetzt ist es weiß, Punkt. Ja, es ist ein Teil ist schon das Mentale. Und der andere Teil ist, dass wir es auch körperlich wie spüren und erfahren und in Schwingungen erfahren dürfen. Ja, dass wir uns selbst wie kleine Schritte setzen dürfen, in denen wir uns selbst neu entdecken. Um dann ganz bewusst auch innezuhalten und zu sagen, aber schau mal hier, das war ja gar nicht chaotisch. Du könntest ja gar nicht das und das und das gemacht haben, was weiß ich, Mutter von 5 Kindern sein, 3 Kindern, 2 Kindern, Beruf noch, und wenn das immer noch gelten würde, ja, nimm dir doch mal diese Erlebnisse aus deinem Leben, die ganz anders es beweisen, ja, um da auch dieses emotionale Gefühl zu verstärken, wie sich das anfühlt, wenn man sich plötzlich mit diesem anderen Bild auch sieht.
Und welche Rolle spielt dabei das Selbstvertrauen, Frau Rey, oder Selbstwertgefühl? Ich meine, Selbstbewusstheit, gibt es ja so viele unterschiedliche Prägungen für diesen Begriff, der tatsächlich unterschiedliche Aspekte beleuchtet, aber wie wichtig ist das?
Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist sehr wichtig. Das hat sehr viel, dass wir uns überhaupt es erlauben, dahin zu schauen, hat ja schon mal was mit dem etwas abgegriffenen Begriff von Selbstliebe zu tun. Ja. Und wenn wir nicht eine Zuneigung mit uns selbst haben und achtsam mit uns selbst umgehen, ist es ganz schwierig, auch mit anderen Menschen achtsam umzugehen, weil wir den Bezug gar nicht haben. Ja. Und genauso ist es, wenn wir uns selbst vertrauen und auch ganz zutiefst wissen, ich pack das schon, ich kann das schon, ich gehe meinen Weg, dann bekommen wir das ja auch gespiegelt. Und es hat viel auch damit zu tun, Selbstvertrauen hat auch viel in das Vertrauen in die eigene Intuition zu tun. Und mir ist es oft so wichtig, weil wir, wie Sie das ja vorhin auch gesagt haben, ne, das eine ist schon sehr Kopf, ja, indem wir einfach auch unsere Intuition wieder Raum geben und in unserer Intuition vertrauen. Oft kommt das wie so ein, ne, wir begegnen jemanden und wir spüren auf Anhieb, oh ja, wow, ja, Punkt, ja, oder wir spüren nur, ich weiß nicht, wie übt das, ja. Und dann versuchen wir sehr oft mit unserem Kopf und das rational zu widerlegen, entweder weil wir müssen miteinander umgehen, was auch immer, ja. Aber da dürfen wir trotzdem nochmal hinschauen und sagen, okay, dein Bauchgefühl oder deine Intuition, die hatte da schon seinen Platz und die hat dich schon vielleicht gewarnt oder auf dich Acht gegeben oder dir ein Zeichen gegeben.
Ich fand bei Ihnen ein Zitat sehr, sehr prägend und ich glaube, das ist tatsächlich ein echtes Problem für viele Menschen. Sie schreiben, sei so wertschätzend zu dir, wie du es zu einer Person wärst, die du absolut liebst. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir zu uns selbst so schlecht sind, wie wir vielleicht nicht mal zu einem Feind wären.
Ja. Also das, was wir so an Selbstgesprächen führen, ne? Das läuft ja den ganzen Tag. Wir haben irgendwie 60.000, was weiß ich, wie viele Gedanken am Tag. Und wie oft wir uns da abwerten, wie oft wir uns da klein machen, wie oft wir uns da, ja, ist ja klar, hast du wieder vergessen, ja, ist ja klar, hast du nicht, nee, das checke ich ja nicht, das fällt mir auch so schwer, das liegt mir nicht, das kann ich nicht. Das läuft ja parallel permanent, ne? Und genau das ist so der Punkt, ja. Das ist dieses sich immer wieder klein machen. Und da fängt es ja schon an, so wie Sie gesagt haben, ja. Achtsam mit uns selbst, so wie wir mit unserem besten Freund sprechen oder umgehen würden. Und den würden wir wahrscheinlich nicht immer so klein machen oder die. Hoffe ich's doch.
Ich glaube, das hilft wirklich manchmal von der Seite auf diesen Dialog im Inneren zu blicken und sagen, würdest du wirklich da mit deinem Sohn oder mit deiner Frau oder mit deinem Nachbarn reden, wie du gerade eben mit dir selbst redest?
Ja, das stimmt. Ja.
Und danke. Zurückkommend zu Thema Selbstvertrauen, was mir extrem geholfen hat, war der Hinweis, dass Selbstvertrauen sehr stark mit der Selbstkompetenz und angeeignete Kompetenz zu tun hat, weil man dann sich selbst über den Weg trauen kann. Deswegen ist das sehr stark verbunden. Ansonsten landet man oder mündet das im Narzissmus, wenn man strahlt ohne jegliche Grundlage. Und da hatte ich von Jens Korsen diesen Begriff, der mir sehr, sehr am Herzen liegt, das mentale Fitnessstudio, wo er sagte, tu einfach, was du dir vorgenommen hast, dann kannst du dir selbst über den Weg trauen. Mhm. So entsteht Selbstvertrauen.
Mhm. Ja. Mhm. Schön, ist sehr schön. Sehr, sehr schön, ja.
Und wenn man auch sehr viel Selbstvertrauen hat und trotzdem, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Sendungen sie hatten und wie viele Stunden Material aufgenommen wurde, aber Lampenfieber ist bestimmt auch Ihnen nicht fremd. Weil in dem Moment, wo man gar keine Angst vor nichts mehr hat, dann ist die Frage, ob man wirklich noch aufgeregt etwas erlebt oder man sich schon einfach nur zu Tode langweilt.
Ja, das ist völlig richtig. Also ich empfinde Lampenfieber, das versuche ich auch immer meinen Klientinnen zu sagen, das ist etwas Positives. Ja, das gibt Energie, wie Sie sagen. Ja, das ist ohne Lampenfieber wird's Routine und es sprüht nicht mehr. Ja, es darf ja dieses Feuer haben und wir dürfen Lampenfieber als eine Energiequelle sehen, die uns nach oben pusht und sagen, so, jetzt kannst du es zeigen. Ja, es hebt ja alles. Ja, der Adrenalinspiegel wird gehoben. Es ist ja alles, wir sind in einer Art fit und wach und da. Manchmal übertreibt es ein bisschen. Ja, okay. Aber im Prinzip ist das etwas unglaublich Gutes. Und ich hatte schon immer Lampenfieber. Aber das Wichtige ist, dass wir es halt auch in ein Fokus bekommen, ja, dass wir es in eine Konzentration bekommen. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, in so eine Zentriertheit auch zu bekommen. Und, wie Sie vorhin gesagt haben, auch in dieses Selbstvertrauen. Ich mache das schon.
Aber da muss man sehr gut vorbereitet sein, vermute ich.
Ja.
Und das ist die Basis und das Fundament für einen sicheren Auftritt, trotz Lampenfiebers mit Noradrenalin oder Adrenalin, was da eine Rolle spielt.
Ja.
Aber wie würden Sie rational, haben wir das jetzt aufgeklärt, wofür das gut ist? Wie kann ich das rational auch dann angehen und vielleicht Übungen, Atemübungen, Rituale, um Lampenfieber auch positiv aufzulösen?
Also, möchten Sie ganz konkret ein paar
ganz
Tipps?
Ganz konkret, damit die Zuhörer sagen, wow, ab übermorgen bei jedem Auftritt mache ich folgende drei Rituale.
Okay, also das erste Ritual. Erinnern Sie sich an eine Geschichte, an ein Erlebnis, auf das Sie unglaublich stolz sind. Sie haben gewonnen beim Skirennen oder zum Beispiel, oder ich weiß es nicht, im Tennisspielen oder beim Musikwettbewerb oder beim Sackhüpfen, was auch immer, ja, und haben gewonnen. Und der Moment, diese haben so ein Hindernis überwunden, eine Prüfung bestanden, ja, ein Bewerbungsgespräch erfolgreich bestanden, ja, und den Job bekommen, für den sie sich beworben haben. Diesen Moment sich in Erinnerung rufen, diesen Stolz über diesen Moment und diese unglaubliche Freude über diesen Moment. Und dieses Bild ganz stark in sich aufsteigen lassen. Das macht mal mental eine positive Stimmung, weil, kleiner Seitending, wir neigen dazu, 10 Dinge gleichzeitig zu machen. Und das bringt uns dazu, dass wir vom Bewerbungsgespräch oder vor sonstigen wichtigen Sachen auch noch schnell das Badezimmer putzen und die Kinder dahin bringen, die Kacke vom Hund wegräumen und mit dem Nachbarn streiten und ich weiß nicht was, Parkplatz nicht finden, zu spät dran sind. Und dann sind wir so negativ aufgeladen, kommen im letzten Moment und dann erwarten wir von uns, perfekt zu sein. Und das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Das heißt, sich so viel wert zu sein, um da wieder zurückzukommen, sich so viel wert zu sein, dass wir so viel Zeit uns nehmen, um dieses positive Bild in uns entstehen zu lassen, zurückzurufen und uns an dieses Erfolgserlebnis und diesen Moment des Stolzes und der Freude zurückzuerinnern. Das mal als allererstes. Und dieses bringt uns in eine Weite, in eine Größe und auch in eine Aufnahmebereitschaft, weil wir sind ja in unserer Mitte. Es ist uns ja wohl. Ja? Wir haben ja diesen Moment dieser totalen Energie schon mal in uns. Ja? Wenn wir aber jetzt immer noch das Gefühl haben, hey, es braucht noch ein bisschen mehr, und sehr oft neigen wir ja dazu, vor solchen Momenten, okay, dann ich versuche mich geistig da aufzuladen und ich setze mich jetzt auf meinen Stuhl davor, versuche niemanden anmerken zu lassen, dass ich nervös bin. Ich gehe jetzt mal absichtlich, setze mich auf den Stuhl, habe jetzt da irgendwie das Handy oder Zeitschriften und bin aber im Kopf bei meinen positiven Bildern und bin so zusammengekauert und sitze dann so da und warte, bis ich aufgerufen werde. Und ich werde das dann schon perfekt machen, weil ich erinnere mich an mein Erfolgserlebnis. Das geht auch nicht, weil meine Körperhaltung einen unglaublichen Einfluss auf meine Psyche hat. Und wenn ich mich in eine Körperhaltung begebe, die mich klein macht, und das ist dieses zusammengekauerte Sitzen, ja, wenn ich mein Handy schaue und zusammengekauert sitze, ist das eine Körperhaltung, die sehr vergleichbar ist mit einer, wenn es mir schlecht geht. Ja, ich habe Bauchschmerzen, es geht mir schlecht, ich sitze zusammengekauert auf einem Stuhl. Das heißt, auch in diesem Moment signalisiere ich meinem Körper, es geht dir nicht gut. Und ist ja alles, die Hände sind so, ich bin oder so mit dem Bildschirm, also ich mache mich ganz klein und alles zieht sich zusammen. Ich signalisiere dem Körper, hey, es geht dir nicht gut. dann kann ich auch nicht rausgehen in voller Größe und strahlen. Weil
das ist
Körper
Power-Posing. Das heißt, diese Power.
Genau, da will ich jetzt hin. Ja, das heißt, ich gehe ins Gegenteil. Ja, ich nehme mir eine Minute Zeit auf der Toilette. Da sieht mich keiner. Niemand. Ich bin ganz alleine und stelle mich 60 Sekunden. Hinter mir ist das WC. Niemand sieht mich. Ich gehe mal in einen richtigen, ja, ich habe gewonnen, ja, ich breite meine Arme aus, richtig, richtig so, richtig bis in die Fingerspitzen, ja, und auch an den Füßen, richtig, richtig, mach mich, und ich übertreibe, das ist ganz wichtig, ich nicht nur, okay, ja, die Carina hat gesagt, okay, ich strecke mich durch, sondern nee, ich übertreibe, ich gehe richtig so, ja, und dann nehme ich noch ein bisschen Vera Birkenbeet, die ja gesagt hat, hey, grinse mal von einem Ohr zum anderen, weil auch das hat einen Einfluss auf deine Hormone, ja. Und das mache ich beides zusammen, gleichzeitig. Also ich grinse von einem Ohr zum anderen, ich strecke mich wirklich so bis in die Fingerspitzen, ich strahle, und das mache ich 60 Sekunden, bis mir alles wehtut. Also hier, das tut schon, also ich kann schon nicht mehr schauen, ja. Und wenn wir das 60 Sekunden durchhalten, in der übertriebenen Geste, ja, also wirklich komplett übertrieben, dann ist schon ein normales, aufrecht, gerade Stehen, kommt uns unglaublich vor, aber wir haben eine ganz andere Größe und haben damit unserem Körper signalisiert, es geht dir gut. Also das sind zwei Dinge, die ich heute noch immer wieder vor wichtigen Momenten mache. Das eine ist das mentale, das positive Bild, und das andere ist das körperliche. Um einfach in so eine Größe zu kommen, in so eine Weite zu kommen und nicht in dieses, ich mache mich klein und es geht mir schlecht, sondern können wir ja, und das ist mir immer so wichtig, auch im Coaching, wenn wir uns selbst zurückrufen, Momente, in denen es uns gut geht. Ja, wir liegen in der Sonne, am Strand, in der Wiese, wir sind glücklich. Da sind wir nicht so eng zusammengezogen, sondern wir sind in der Weite. Ja, unsere Gesten sind groß, unsere Arme sind groß, es ist so wow, wir sind in so Partystimmung, es ist alles easy und leicht und Ding. Und das erlebt ja jeder von uns auch hin und wieder. Und dieses Sein, dieses da mitzunehmen in diesem Moment, wo man nervös ist. Diese Seite von uns, die jeder von uns in sich hat und auch hin und wieder leben darf, die dann mitnehmen, sich an diese erinnern. Und da hilft jetzt so eine Power Pose zum Beispiel auch.
Super. Dritter Tipp, wenn wir schon bei.
Für mich sind es die zwei wichtigsten, ja. Ein dritter Tipp ist, auf die Atmung zu achten. Ja, wenn wir nervös sind und Lampenfieber haben, neigen wir dazu, sehr kurzatmig zu atmen. Ja, das ist alles da oben und die Stimme rutscht hinauf und ich spreche dann nur noch so, weil ich atme ja nur noch mit den Schultern und alles ist da oben und dann geht es nicht mehr in den Bauch. Ja, und das ist das Wesentlichste, die Grundvoraussetzung, dass wir wirklich tief und ruhig atmen. Ja, unsere Atemzüge, wenn wir entspannt sind, bei jedem von uns, sind viel, viel länger, als wenn wir Lampenfieber haben. Und wenn wir uns durch das Lampenfieber leiten lassen und da nicht hinhören, dann sind sie kurz und dann sind unsere Sätze kurz und dann wird alles zu Schnappatmung und ja. Da bewusst raus und bewusst dagegen gehen und sagen, nein, ich atme tief, ich atme lange, ich atme ruhig, ich bekomme gut genügend Luft. Die Luft kommt ja von allein. Ich muss sie ja nicht schnappen.
Mhm. Absolut, kann ich auch bestätigen. Was mir sehr, sehr gut hilft, das ist so sogenannter physiologischer Seufzer, wo man einatmet, dann das zweite Mal nachzieht und doppelt oder dreimal so lange ausatmet, weil wenn man ausatmet, beruhigt man den Körper, wenn man einatmet, das ist das, was ich mit Schnappatmung, das ist ja sehr, sehr tiefe, lange Atembewegungen und sehr wenig Ausatmen. Das ist, was glaube auch eine enorme Rolle spielt, dass man sehr gut vorbereitet ist. Und ich habe bei Ihnen gelernt, dass auch freies Reden, wovon alle träumen, muss gelernt sein. Können Sie ein paar Tipps geben, wie man frei redet, wie man sich darauf vorbereitet? Ich habe gelernt, dass man die ersten Passagen, die letzten Passagen einfach auswendig lernen sollte, weil das ist da, wo man selbst den Einstieg sucht und den letzten Eindruck hinterlässt. Das muss perfekt sitzen und dazwischen kann man auch frei reden.
Genau. Genau. Ja, üben können wir das am besten zum Beispiel, und es macht auch am meisten Spaß, indem wir Witze erzählen. Ja, ich bin zum Beispiel ganz schlecht im Witze erzählen. Ich habe immer nur 2 oder 3 und alle anderen merke ich mir nicht. Aber es
Wollen
gibt
Sie
ja Leute.
Erzählen? Einen guten, Ihr Lieblingswitz, dann können wir alle ein bisschen lachen. Ne? Was ist Ihr Lieblingswitz, Frau Reh? Jetzt kommen Sie nicht mehr davon. Wir schauen jetzt, wie flexibel und spontan
genau.
Sie sind.
Da habe ich mich ja jetzt schön reingeredet. Ja.
Okay, wie wollen Sie nicht brechen? Wie ich gelernt habe, es gibt ja einen Begriff, Schauspielerin brechen.
Brechen, ja, ja, genau.
Das ist ja traurig, was da so abgeht auf der Bühne.
Das ist leider sehr traurig. Immer noch. Okay, gut, also mein Lieblingswitz, einer der wenigen, die ich mir gemerkt habe. Ich bin ja so ein österreichisch-schweizerisches Gemisch. Ja, ich habe beide Pässe, beide Wurzeln, Vater Österreicher, Mutter Schweizerin. Und ich habe aber viele Jahre meines Lebens in Deutschland gelebt und auch dort hauptsächlich Theater und Fernsehen gespielt. Also ich habe einen Bezug zu all diesen 3 Ländern. Drum ist es auch ein Witz, der um all diese 3 Länder geht. Also gut, ein Österreicher, ein Schweizer und ein Deutscher gehen in den Wald, um Schnecken zu sammeln. Und sie machen sich aus, okay, nach einer Stunde treffen wir uns wieder hier auf diesem Treffpunkt und nun schauen wir mal, wer am meisten schon Schnecken gesammelt hat. Sie dackeln also los mit ihren Säckchen, dann in die eine Richtung, die andere Richtung, dritte Richtung und dann treffen sie sich nach einer Stunde, kommen sie wieder und der Deutsche hat so einen Sack voll Schnecken. Und der Österreicher hat so einen Sack voll Schnecken. Nur der Sack von dem Schweizer ist leer. Und dann schauen sich die Österreicher und die Deutschen an und sagen, hä? Wieso hast du denn keine Schnecken gefunden? Und dann sagt der Schweizer, doch, doch, ich habe viele Schnecken gefunden. Aber immer wenn ich mich gebückt habe, war die Schnecke wieder weg.
Okay, das ist da, wo man mit gewissen Stereotypen sehr einfach durchs Leben gehen kann, weil dadurch man sehr schnell geht, ja?
Genau. Ich als Schweizerin darf diesen Witz erzählen.
Ich finde es lustig, ja, von der Seite.
Das ist so ein Vorurteil, das mit dem die Schweizer durchs Leben gehen müssen. Und
die erzählen das über sich selbst.
Die erzählen das über sich selbst. Und gerade wenn man interkulturelle Kommunikation unterrichtet, geht es ja darum, diese Vorurteile abzubauen. Also das ist auch dann ein Witz, den ich gerne nutze, weil das halt eines dieser Klischees und Stereotypen sind, denen Schweizer ausgesetzt sind. Andere haben andere. Gut, zurück zum Witz. Also, es ging ums Freisprechen.
Genau. Dann
hat es ja oft was damit zu tun. Auch da wieder, wie sind wir aufgewachsen? Ne? Es ist ja in so Familiensystemen gibt es die immer von klein auf hat man gesagt, oh ja, du sprichst so toll, du erzählst so viel, du redest so toll, das macht es so Spaß, dir zuzuhören. Und dann gibt es andere Kinder, die sind eher still und leise. Lassen den Raum des Vielerzählenden oder Guterzählenden anderen Geschwistern. Ah, das ist ja, jeder sucht sich in so einer Familienkonstellation den Platz, der halt noch frei ist. Und wenn man jetzt so jemand ist, dem das schwerer fällt, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man halt irgendeinen so einen dummen Witz auswendig lernt oder kennt oder sich merkt oder vielleicht 3, 4 ist schon bei mir schlecht möglich, keine, aber und diesen dann immer mal wieder erzählt, weil es darum geht, gerade beim Freisprechen darum geht, dass man selber auch Spaß daran entwickelt. Dinge freizusprechen. Und je mehr einem etwas Freude macht, umso leichter fällt es einem. Und da kann man mit einem Witz zum Beispiel anfangen. Entschuldigung.
Die Comedians, die lernen das auswendig, oder? Das Programm so von 60 Minuten, wenn sie das berichten. Und die haben ja keine Blätter in der Hand. Oder sind da Teleprompter irgendwo versteckt?
Nein. Da ist schon, das ist schon unglaubliches Handwerk. Das ist Hut ab. Ja, klar, auswendig. Da sitzt ja jede Pointe. Ja, das ist jede Pointe. Das ist schon auch etwas, was man trainieren kann, ne? Ich meine, wir erwarten immer gleich alles irgendwie zu können. Wir haben ja auch Fahrradfahren gelernt, laufen gelernt, ja, ein Musikinstrument gelernt. Wie oft sind wir einen Hang runtergefallen, bis wir Skifahren oder was auch immer, ja. Das braucht ja alles Autofahren, braucht ja alles Übung. Geht ja nicht von jetzt auf gleich, ja. Und auswendig lernen und Pointen setzen und das ist ein trainierbar. Und je mehr man damit zu tun hat, umso leichter fällt es einem und umso schneller merkt man sich das auch. Und umso größer ist das Repertoire, aus dem man dann natürlich etwas ziehen kann, weil man permanent in dieser Denkart ist. Ja?
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Wirkung gesprochen. Ich glaube, der Stil, den wir pflegen, ist auch sehr, sehr essentiell. Ich habe zum Beispiel persönlich immer versucht, in meinem Leben einen gewissen Grad an Bemerkenswertheit oder Bemerkenswertsein zu hegen. Sie sagen auch, sie sind überzeugt davon, dass nur diejenigen Spuren hinterlassen können, die ihren eigenen Weg gehen. Fand ich auch sehr schön. Wie findet man den richtigen Stil? Wo ist die gute Balance dazwischen, zu viel, zu wenig, zu bemerkenswert, zu merkwürdig, zu langweilig? Was würden Sie empfehlen, wenn Sie Ihren Klienten etwas empfehlen?
Zur eigenen Authentizität zu stehen, ja, nicht irgendwie sich ein Hütchen aufzusetzen, weil ich will ja so und so sein, sondern wirklich von der eigenen Persönlichkeit ausgehen. Und ganz ehrlich, wenn wir in uns graben, finden wir unglaubliche Kostbarkeiten. Und wenn wir uns den Raum geben und den Mut haben, dies auch zu zeigen, und das ist ja oft die Hürde, ja, dann tritt genau das ein, dass wir wahrscheinlich viel spannender sind, ja. Wir schränken uns ja selber sehr oft ein in dem Gefühl, okay, ich muss so und so wirken. Ich muss intellektuell wirken. Ich muss kompetent wirken. Ich muss, ja, bin Zahlen, Daten, Fakten, Ding. Es muss klar sein. Es muss so sein. Es muss so sein. Wir haben ja so ein Bild, das wir meinen, erfüllen zu müssen. Und zu sehen, dass ich das gar nicht erfüllen muss, sondern dass ich das ja sowieso bin. Ich bin es. Ja? Und darf trotzdem Mensch sein, verletzlich sein, Seiten von mir zeigen, die mit dem gar nicht unbedingt immer zu tun haben, weil das bin ich ja. Sagen wir mal, ich bin ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch. Ja? Das habe ich ja. Ich habe studiert, ich habe BWL studiert, ich habe das gemacht. Das muss ich ja nicht von meiner Schuhe bis zum Kopf permanent verdoppeln und signalisieren, sondern das bin ich ja sowieso. Deshalb darf ich ja auch die Ausgelassenen, die Witzigen, die Verletzlichen, die anderen Seiten von mir zeigen. Umso reichhaltiger bin ich als Persönlichkeit und umso spannender bin ich doch da, oder?
Frau Rey, ist es aber nicht so, dass viele Leute, auf die wir das zutreffen, die schon reif sind und entwickelt sind, und die Leute, die in einem Entwicklungsprozess stecken, die entwickeln sich ja. Und wenn man jetzt irgendwo hin möchte, da gibt es ja auch diesen Spruch, der psychologisch, glaube ich, unterlegt ist, fake it till you make it. Das heißt, da kann man ja nicht authentisch sein, weil man bewusst in eine Identität hineinschlüpft, die man noch nicht 100% untermauern kann. Aber man wächst da hinein. Wie findet man da die Balance?
Definitiv wächst man hinein, aber man wächst oft auch erst hinein, wenn man sich selbst den Raum gibt. Und fake it till you make it hat ja damit zu tun, dass man sich selbst erstmal diesen Raum gibt, bis man ihn auch erfüllen kann. Wenn ich mir aber selbst den Raum nicht gebe, dann kann ich ja auch nicht wachsen.
Absolut. Da ist die Frage, wie man den Raum definiert und wie man den entwickelt. Ja, das ist ja wieder, wir sind wieder rational.
Ja, nein, da sind wir wieder beim Selbstvertrauen, ne? Da sind wir wieder beim Selbstvertrauen. Ich gebe mir dann den Raum, wenn ich das Gefühl habe, ich darf ihn mir geben. Ja, ich darf mir den Raum geben. Und dann kann ich in die Weite gehen, in die Fülle. Okay?
Ja, und wie geht man mit dem Lob um? Weil viele Leute tun sich extrem schwer, auf einer Seite Lob anzunehmen, auf der anderen eine Verletzlichkeit zu zeigen. Und beides ist, glaube ich, wichtig. Ja?
Ja, beides ist enorm wichtig. Ja, wir tendieren alle dazu, mehr Kritik zu sehen als Lob zu sehen. Und mehr die Kritik in uns reinzulassen als das Lob in uns reinzulassen. Ja, und da kann ich mich ganz ehrlich nach wie vor als allererstes an der Nase nehmen. Ich habe mir jetzt eine Wand gemacht mit all den positiven Feedbacks, die ich über das Buch bekommen habe, weil ich mir merke mir immer nur die negativen. Oder ich hatte früher, als ich Schauspielerin war, kriegt man ja auch Kritiken, die negativen habe ich mir gemerkt, die positiven nicht. Ja. Und das ist genauso, wie wenn ich mache jetzt ein Spiel mit Ihnen. Okay? Ich mache jetzt ein Spiel. Wenn Sie sich jetzt in Ihrem Raum umsehen und mir einfach mal sagen, innerhalb von 10 Sekunden, wie viele Dinge sehen Sie, die rot sind?
Ja.
Wie viele haben Sie gesehen?
3.
Nur 3. Oh, dunkel bei Ihnen. Also nur 3 Dinge, die rot sind. Mhm. Und wie viele Dinge haben Sie gesehen, die blau sind?
2. Aber das liegt nur daran, dass ich...
Weil Sie das Buch gelesen haben.
Das Buch gelesen habe und ich aber mit Thema Confirmation Bias und Thalamus sehr, sehr viel beschäftigt habe. Und das, ich finde es wichtig, energievolle Aufmerksamkeit.
Ja, ja. Also das, worauf wir den Fokus richten, das sehen wir. Und wenn wir den Fokus auf unsere negativen Gedanken richten, auf unsere negativen Selbstgespräche, auf unsere negativen Eigenschaften, auf das, was wir noch nicht haben und nicht auf das richten, auf das, was wir sind, dann machen wir uns immer wieder klein.
Dann kann ich Ihnen nur wirklich beipflichten, weil für mich das auch eine der größten Erkenntnisse meines Lebens war, dieses Thema energievoll dem Fokus oder der Aufmerksamkeit. Und wo wir Fokus hinlenken, da folgt auch unsere gesamte Lebensenergie hin.
Ja.
Und das ist total faszinierend, weil wir selbst die Bestätigung dafür finden, was wir denken.
Ja.
Und damit kann man auch Berge versetzen oder sich kaputt machen.
Ja, und das ist leider sehr, sehr wahr. Ne? Und aber ich glaube auch, dass wir uns das, ich weiß es nicht, 10, 20, 100 Mal am Tag auch sagen müssen. Ja, das reicht nicht, wenn wir uns dessen irgendwie bewusst sind, okay, ja, stimmt, es ist so. Das müsste wie so ein Wecker in unserem Kopf immer klingelingeling machen, klingelingeling. Wie oft, würde mich mal interessieren, wie oft würde das klingelingeling machen an so, in so einem gesamten Tag? Ja. Und ich denke, wir können dieses nur verändern, wenn wir uns bewusst sind, hey, das passiert mir ja 40 Mal am Tag. Wow.
Mir hat das sehr, sehr geholfen, an diese Neuroplastizität zu denken, weil nur wiederholte Einsichten führen zur Verhaltensänderung. Ja. Wie auf ein Getreidefeld, wo man zuerst 30, 40 Mal drüber laufen muss, bis da tatsächlich ein neuer Weg entsteht.
Ja.
Weil nach 2 Malen stellt sich die Pflanze wieder auf.
Auf, ja.
Und so ist es mit unserem Gehirn. Wir müssen das mehrmals überschreiben, bis es festgeschrieben ist.
Ja, ja.
Und Sie sprechen auch davon, dass wir Menschen grundsätzlich mögen sollten, weil man auch an jedem Menschen etwas Lobenswertes finden kann, wenn das auch nur Haare sind oder Schuhe. weil man damit einfacher mit der Welt interagieren kann. Ja. Stimmt das?
Wenn es um Kommunikation geht, auf jeden Fall. Ja, das heißt nicht, dass aber wenn es um Kommunikation geht, und in dem Fall geht es um Kommunikation, wenn es um berufliche Situationen geht, wenn es um schwierige berufliche Situationen geht, dann erwischen wir uns ja auch oft, dass wir das Gefühl haben, boah, da kann ich jetzt gar nicht, allein von der Persönlichkeit, von der Ausstrahlung, von was auch immer, geht nicht. Wie kriege ich mich denn da jetzt, ja? Und ich denke, da dürfen wir schon genauer hinschauen und sagen, vielleicht finden wir doch eine Gemeinsamkeit, etwas, was uns ein klein wenig verbinden mag, wo wir das Gefühl haben, ja, da schwingt es vielleicht doch. Und wenn wir ganz ehrlich sind, finden wir das schon überall. Und wenn es nur einfach, oh ja, coole Schuhe oder was für ein lustiges Tattoo oder whatever, ja, es ist schon, oder was für eine, ja, spannende Lebensgeschichte, wo es vielleicht doch plötzlich Überschneidungen gibt, ja.
Eindeutig. Mir hat immer geholfen zu denken, naja, dass seine Tochter wird ihn sehr, sehr mögen. Ja, das, dann ist
ja,
das, liegt an mir wohl.
Zum Beispiel, ja, Herr Michailow, das ist ein unglaublich schönes Bild. Ja, genau.
Und dann hatten Sie auch von einer Ich-Diät gesprochen. Was meinen Sie damit?
Ja, dass wir doch mal versuchen können, am ganzen Tag lang mal diese Ich-Perspektive abzulegen und in deine Du-Perspektive zu gehen. Ja, mir ist es, ich merke, dass wir sehr oft sehr von unserem eigenen Blickwinkel die Dinge sehen und es uns schwerfällt, in den Schuhen anderer Menschen zu gehen. Und dass es wichtig ist, einfach auch zu sehen oder zu spüren oder zu fühlen, wie empfindet das andere? Wie empfinden das andere Menschen? Ich habe es anhand einer Geschichte aus Kamerun erzählt, aber ich kann es auch erzählen anhand, ja, es geht ja sehr oft gar nicht darum, was wir Gescheites oder Nicht-Gescheites sagen, sondern es geht sehr meistens darum, wie sich unser Gegenüber gefühlt hat. Das ist das, was hängen bleibt. Das ist das, was bleibt.
Ja. Frau Rey, Sie haben ja Kamerun erwähnt, das war auch super faszinierend, darüber zu lesen. Sie haben da die Brunnen repariert oder aufbauen lassen.
Mhm.
Wasserbrunnen. Und für mich jetzt aus der persönlichen Perspektive, das ist ja eine sehr, sagen wir, nach außen gewandte Tätigkeit, den Menschen zu helfen. Wie würden Sie wahrnehmen, was hat das mit Ihnen gemacht, wenn Sie sich als Mensch vor der Reise nach Kamerun und nach der Rückkehr vergleichen? Gab es persönliche Veränderungen in Ihrem Charakter, in Ihrer Persönlichkeitsstruktur?
Ja, also auf jeden Fall. Erstmal im Klischee bleibend, müsste ich sagen, ja, es hat mich auch demütig gemacht über das, wie wir hier leben, wie wir hier sind und wie gut es uns hier gehen könnte, wenn wir es denn auch wertschätzen würden. Das ist auf jeden Fall das eine, ja, wie schnell wir medizinische Möglichkeiten haben und wie einfach es ist, einen Wasserhahn aufzudrehen und da kommt warmes Wasser raus oder sauberes Wasser raus. Mal diese ganz basic Dinge, ne? Dass einfach mal da mit einer gewissen Demut auch durch unser Leben zu schreiten und zu sagen, ja, so wie wir hier leben, lebt eine Minderheit auf dieser Welt. Auch wenn wir immer nur dazu neigen, nur das zu sehen, was wir nicht haben. Und das ist ja auch immer noch ganz viel, weil wir hätten ja noch gerne das. Klar, keine Frage, es gibt ja immer noch. Aber das ist, denke ich, eine ganz große Erfahrung, auch wenn es eine klischeehafte Erfahrung ist, aber es ist doch eine Erfahrung, an der, die auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen ist. Es hat auch etwas mit der Erfahrung zu tun, wie nahe der Tod einem sein kann und dass der Tod einem viel näher sein kann und nicht so tabuisiert wird. Ja, dass der einfach ein Teil unseres Lebens ist und dass wir auch das Hier und Jetzt viel mehr schätzen dürfen und nicht permanent uns in der Vergangenheit aufhalten, da war alles besser und das war so und da war das besser. Oder ich möchte aber in Zukunft das, sondern dass wir wirklich, und das ist etwas, das ich auf diesem Kontinent sehr gelernt habe, weil das Hier und Jetzt hat eine viel größere Bedeutung, weil ob wir morgen noch leben oder nicht, das ist viel ungewisser als bei uns. Und diese Bedeutung von dem Hier und Jetzt, ich versuche sie mitzunehmen, es klingt mir auch nicht immer, aber es ist mir sehr, sehr stark, ist sehr stark in mich eingedrungen. Ja, und dann auch noch auf jeden Fall, was mir immer noch schwerfällt in diesem Mitteleuropa, ist so diese Kühlheit, diese Kälte auf der Menschen, dieses zurückhaltend reservierte, ja, das mag aus einer Unsicherheit kommen, das mag aber auch aus einer Arroganz kommen, aus einem Desinteresse, aus einem, ich habe keine Zeit, ich bin, ja, und hier ist immer so eine Wand, ja, und jeder hat seine Bubble und jeder ist in so einer, in seinem Berufsding, in seinem Familiending und es ist hier irgendwie so zu. Und das fühlte sich da ganz anders an, ja, es hatte so eine Weite, so eine Warmherzigkeit, so eine Leichtigkeit, trotz aller Erschwernisse.
Und das ist ja faszinierend, die Menschen sich damit nicht nur arrangieren, sondern wie glücklich sie sind, obwohl sie so wenig haben.
Ja, ja, da sieht man, dass das eben mit dem, was wir haben, nichts zu tun hat. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir haben. Es hat nur mit dem zu tun, was wir sind.
Und mit unserer Einstellung.
Ja, Glück hat nichts mit dem zu tun, ja, was wir haben. Es hat nur mit dem zu tun, was wir sind.
Wie definieren Sie Glück?
Wie definiere ich Glück?
Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Glück ist eine Abwesenheit von Leiden. Ja, Glück ist Erwartung, Realität minus Erwartung. Da gibt es so viele unterschiedliche Ansätze.
Ja, Glück hat etwas mit Leichtigkeit zu tun. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich leicht. Und Glück hat nichts unbedingt mit Gegenständen, mit den Dingen, die wir haben, zu tun, sondern Glück ist etwas, was wir uns auch selbst immer wieder schenken können. Also auch Glück können wir gestalten. Wir können uns so Dinge wertschätzen, dass wir die Welt auch ganz anders sehen und dass uns auch ein anderes Glücksgefühl gibt. Also das ist jeden Tag auch für mich, auch wenn Sie jetzt sagen werden, das ist Kopf. Es ist Kopf, aber trotzdem ist es jeden Tag eine Entscheidung. Das wird ein glücklicher Tag für mich.
Absolut, absolut. Ja, einige sagen, Glück ist, ein erfülltes Leben zu führen. Sie sagen, Erfüllung ist definitiv ein Luxusthema.
Ich denke schon, dass es ein Luxusthema ist, weil wir können uns damit auseinandersetzen, ob das sind wir jetzt erfüllt. Ich schreibe ja in dem Buch, wenn ich da an meinen Großvater denke, ja, der alle möglichen Kriege erlebt hatte, ja, für den wäre das ein Luxus gewesen, eine Erfüllung. Ja, ja, ich bin zufrieden, aber auch noch erfüllt, was ist denn das? Oder eben auch, ich glaube, dass die Menschen jetzt zum Beispiel in Kamerun unglaublich glücklich sind, aber sich Gedanken darüber zu machen, ob sie auch erfüllt sind, sich einfach mal nur diesen Gedanken leisten und erlauben zu können, ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt.
Frau Rey, ich stelle zum Abschluss jedes Gesprächs drei Fragen, das habe ich im Vorfeld angekündigt. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr geprägt hat?
Es gibt viele Bücher, die mich sehr geprägt haben. Aber zum Beispiel, und jetzt fällt mir der Autor nicht ganz ein, es gibt ein Buch, das heißt Wut ist ein Geschenk. Und der Autor ist Aruna Gandhi, glaube ich. Der Neffe von Mahatma Gandhi. Wut ist ein Geschenk. Das hat mich sehr, sehr, sehr berührt und sehr geprägt, ja. Zum Beispiel. Mich haben aber auch die Bücher von Chimamanda Adichie geprägt, die uns sehr berührt, die eine nigerianische Autorin ist, ja.
Super, die Bücher habe ich noch nie gehört, weil man doch immer wieder die gleichen Bücher hört. Sehr schön, okay. Dass sie jetzt etwas Neues mit reinbringen.
Okay, das finde schön.
Ich total freut toll. Mich. Dann die nächste Frage wäre, was würden Sie 20-jährige Carina mit all ihrer Weisheit von heute empfehlen, als ein Ratschlag?
Oh, da gibt's viel.
Ein Ratschlag. Deswegen ist die Quintessenz ihre Lebensweisheit für eine Carina von 20 Jahren so wichtig. Ja? 160 Zeichen, eine SMS in die Vergangenheit schicken.
Ja. Du bist gut genug. Wenn du so bist, wie du bist.
Sehr prägnant und rational, Frau Rech.
Okay.
Danke, danke. Dann die dritte Frage. Was ist für Sie der Sinn des Lebens, Frau Rech?
Für mich ist der Sinn meines Lebens, so reichhaltige und tiefgehende Erfahrungen wie nur irgend möglich gemeinsam mit anderen Menschen machen zu dürfen, was immer es gibt. Und das stürzt mich manchmal ganz nach oben, aber manchmal auch ganz nach unten. Aber ich finde Menschen so unglaublich spannend und für mich ist der Sinn des Lebens, diese Reichhaltigkeit in Menschen erkennen, entdecken zu dürfen und mit ihnen gemeinsam auch zu leben. Ja.
Ich bedanke mich herzlich, dass Sie mir so viel reichhaltige Erfahrung und Erkennen bei diesem Gespräch erlaubt haben.
Gerne.
Vielen Dank.
Gerne.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.